Gar nicht so leicht, von diesem Lied jetzt den Übergang zu machen. Aber vielleicht war genau das die Empfindung, die die Nachfolger Jesu an Pfingsten, an diesem Tag hatten, bevor das Brausen kam und die Feuerzungen, als sie einfach nur beisammen waren und Jesus nicht mehr da war. Jesus in den Himmel aufgefahren war, gesagt hat, versammelt euch, kommt nach Jerusalem, seid beieinander, seid einfach da und wartet, denn ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ah, okay. Du scheinst so weit weg, Herr. Aber wir sind hier. Wir bleiben da. Wir warten. Wir warten, dass du kommst und dass dann was passiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen. Vielleicht ist es auch etwas, was dich bewegt, sagte ich. Es scheint so weit weg. Aber ich darf dir sagen, da wo wir zusammen sind und nach Gott fragen und wir uns nach ihm ausrichten, da gibt er uns die Verheißung, dass er da ist, dass er mitten unter uns ist. Und das gilt auch jetzt für diesen Gottesdienst, dass er erfahrbar werden kann. Und das wünsche ich uns. Und deswegen starte ich nochmal mit einem Gebet. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du diesen Heiligen Geist gesandt hast in diese Welt. Und ich glaube, das ist nichts, was es jetzt geht, bis ins Kleinste im Verstand zu kapieren, weil das tun wir nicht. Sondern das hat ganz viel damit zu tun, dir zu vertrauen und bereit dafür zu sein, dir zu begegnen in all dem, was uns übersteigt, was unsere Gedanken übersteigt, was unseren und es zuzulassen und zu erfahren, wie du bist und wie du wirkst und diese Liebe und diesen Frieden in unserem Innern zu spüren. Jesus, Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt zu uns sprichst, in dem, was du für jeden Einzelnen vor uns hast. Amen. Was ist denn passiert an Pfingsten? Kurzabriss vor über 2000 Jahren. Was war passiert? Genau, Christus war in den Himmel aufgefahren. Er hat gesagt, Jünger, bleibt in Jerusalem und die Verheißung gegeben, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein, bis ans Ende der Welt. Werdet ihr davon erzählen, wer ich bin, was diese Botschaft vom Reich Gottes ist. Und dann sitzen sie da miteinander, die Nachfolgerinnen und Nachfolger, in einem Raum und dann passiert etwas. Dann gibt es ein Brausen. Es tut sich was Akustisches und dann tut sich auch was Sichtbares, was Visuelles, nämlich man sieht sowas wie Feuerzungen, Feuerflammen über den Köpfen dieser Nachfolger und Nachfolgerinnen und Nachfolger und dann können die auf einmal in Sprachen sprechen, in fremden Sprachen, die sie nie gelernt haben und die gehen raus aus diesem Raum und gehen in die Stadt Jerusalem rein, wo gerade das Pfingstfest war. Also Pfingsten ist keine Erfindung vom Heiligen Geist, das Pfingstfest, sondern an diesem Pfingstfest war eben auch passierte das, diese Ausgießung des Heiligen Geistes sozusagen. Und sie erzählen, und die Menschen, die in der Stadt sind, die hören auf einmal in ihrer Muttersprache das Evangelium von Jesus Christus, die frohe Botschaft von Christus. Manche denken, die sind besoffen, mit denen stimmt irgendwas nicht. Und dann Petrus, einer der Jünger von Jesus, der stellt sich dann hin und erklärt das. Er erklärt das, was da gerade vor sich geht. Und es sind 3000 Menschen, die in diesem Tag dem auferstandenen Jesus begegnen, in ihrem Herzen und zum Glauben an ihn kommen. Und so entsteht die erste Gemeinde. Vorher gab es keine Gemeinden in dem Sinne. Die jüdische Gemeinde, klar, aber keine christlichen. Und ich habe in den letzten Jahren öfter darüber gepredigt, wer denn dieser Heilige Geist ist. Oder auch, was das ist, was er mitbringt. Was sind diese Geistesgaben, die in der Bibel beschrieben stehen. Und wenn euch das interessiert, ich finde es immer noch gut, dürft ihr euch gerne die Predigten von den letzten Jahren auch bei YouTube nochmal angucken. Die sind da noch zu finden, da könnt ihr reingucken. Heute möchte ich ein bisschen persönlicher bei uns bleiben. Und trotzdem finde ich es wichtig, nochmal klarzumachen, was ist die Grundlage? Der Heilige Geist ist Gott. Gott, wie wir ihn kennen, besteht aus drei Personen. Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Die drei sind trotzdem eins. Also so ein Mysterium, das können wir wieder nicht so ganz kapieren. Das ist ein bisschen zu hoch für uns. Aber es ist sozusagen der Geist Gottes, der da zu den Menschen kommt. Und dieser Geist Gottes, der trägt auch die Kraft Gottes in sich. Ja, wir lesen es vom Anfang der Bibel und Gott sprach und es war. Also da ist Kraft drin. Wenn Gott spricht, dann entsteht etwas. Haben wir nicht. Ja, wir kennen das vielleicht aus den Kinofilmen, Science Fiction, ja, Star Wars, die Macht. Und dann tut sich da hinten irgendwas, dann bewegt sich irgendwas. Ja, diese Kraft, da ist eine Kraft, eine göttliche Kraft in diesem Geist Gottes drin. Und vielleicht für uns heute mit das Wichtigste, dieser Heilige Geist ist die Kommunikationszentrale, wie wir mit Gott kommunizieren können. Die Bibel sagt ganz deutlich, wenn du Jesus begegnet bist, wenn du zum Glauben gefunden hast, dann ist das nichts, was du aus dir heraus kannst, sondern ist das ein Geschenk des Geistes Gottes. Manche von euch sagen vielleicht, ja, ich habe Gott noch nie gehört. Ich bin trotzdem Christ geworden. Hey, du hast Gott gehört. Du weißt nur nicht so genau, dass du ihn gehört hast. Weil du kannst gar nicht an den Glauben an Jesus Christus kommen, wenn nicht Gott selbst durch den Heiligen Geist mit dir redet. Der Heilige Geist schafft diese Möglichkeit, dass wir ganz persönlich mit Gott in Verbindung treten können. Dass er zu uns spricht, dass wir mit ihm reden, dass da Kraft hineinkommt, dass da unsere Gedanken, unsere Gefühle oder was auch immer, unser Wille auch ein Stück weit in Verbindung mit ihm steht und beeinflusst wird. Heute geht es darum, und die Frage, möchtest du diese Kommunikationszentrale, möchtest du diese Kraft, möchtest du diesen Heiligen Geist in deinem Leben drin haben, möchtest du andocken? Und die Frage ist, wie kann das gehen, wie kann ich das nutzen? Ich komme nochmal auf den historischen Anlass zurück. Das Pfingstfest damals in Israel, also gibt es bis heute, feiern die Juden bis heute, das Pfingstfest, das Fest der Erstlingsfrüchte. Pentekoste 50 Tage nach dem Passafest, daher kommt der Name Pfingst, 50 Tage, steckt da drin, die 50. 50 Tage nach dem Passafest feierte man das Fest der Erstlingsfrüchte. Das heißt, die erste Saat, die aufgegangen ist, die ersten Früchte, die man geerntet hat, hat man Gott wieder geweiht und hat dann entsprechend ein Fest gefeiert, ein Erntedankfest. Aber es war eben in der jüdischen Tradition nicht nur ein Erntedankfest, sondern die jüdische Tradition sagt, dass es auch der Tag war, an dem das Gesetz gegeben wurde. Also ganz viele dieser Feste aus dem jüdischen Kalender führen ja zurück auch aus dem Auszug aus Ägypten, wo Gott sein Volk aus der Sklaverei befreit hat. Und dann war dieser Tag der Befreiung, die Erinnerung ist das Passafest. Man feiert das Passafest, um sich danach daran zu erinnern, dass Gott das Volk befreit hat. Und dann, ob das jetzt 50 Tage waren, weiß ich nicht so genau, aber das ist dieser Tag dann später auf dieser Reise Richtung verheißenes Land, gibt Gott seinem Volk das Gesetz, die 10 Gebote, die steinernen Tafeln, die ganzen Ordnungen. Er sagt, so sollt ihr leben in dem verheißenen Land, damit die anderen erkennen können, dass ich mit euch bin. Und der jüdischen Tradition ist dieses Pfingstfest eben dieses Fest als Erinnerung daran, dass man dieses Gesetz von Gott, dieses gute Gesetz bekommen hat. Im Volksmund nannte man es auch diesen Tag Freude an der Tora, Freude an diesem Gesetz. So, wenn man das ernst nimmt, dann erfüllt sich an Pfingsten, mit dem der Heilige Geist kommt, eine Verheißung, die Gott im Alten Testament schon gegeben hat. Als er seinem Volk sagte, ich will das Gesetz, das neue Gesetz, das Gesetz dieses neuen Bundes, den ich mit euch schließen werde, den will ich in euer Herz schreiben. Das soll lebendig sein. Ich will euch das steinerne Herz rausnehmen und ein lebendiges Herz geben und einen neuen Geist geben. Ich finde es manchmal spannend, es gibt religiöse Menschen, religiöse Christen, die sehr mit dem Gesetz sehr ernst nehmen und das ist auch gut, die aber gleichzeitig den Heiligen Geist ablehnen. Und an der Stelle verstehe ich was nicht, muss ich ehrlich gestehen. Weil das macht überhaupt keinen Sinn. Weil der Heilige Geist im Prinzip das ist, was Gottes Wille ist, nämlich sein Gesetz, seine Ordnungen, das, was er auf dem Herz für uns hat, damit es gut wird, in diesem neuen Bund für uns ist. In dem Heiligen Geist schenkt Gott jedem Einzelnen ganz persönlich von uns diese Ordnung, seinen Willen, ihn zu spüren. In Kommunikation ist doch eigentlich auch viel besser, oder? Ist doch viel cooler, wenn man einen studierten Juristen neben sich sitzen hat, mit dem man alles absprechen kann. Bei unserem Gesetz bleiben, was eine ganz andere Kategorie ist, aber als wenn ich mir einfach nur ein dickes Buch kaufen muss und da alles durchlesen muss und interpretieren muss, was meint es denn jetzt? Und so ähnlich ist es damit auch. Wir müssen nicht jetzt nur immer nur für uns fragen und für uns lesen und für uns denken, was könnte das alles bedeuten, was heißt das für unser Leben, sondern wir können direkt mit Gott in Verbindung treten, der uns lehrt, was es bedeutet und wie wir damit leben können. Einer, der sich sehr gut mit diesem Gesetz auskannte, mit dem alttestamentlichen Gesetz, war ein gewisser Nikodemus. Nikodemus war ein Schriftgelehrter. Also der hatte das alles studiert. Der kannte das Gesetz des Alten Testamentes auswendig. Der hat andere gelehrt darin, was es bedeutet. Und dieser Nikodemus, er hört von Jesus, er hört von der Botschaft von Jesus. Und dann eines Abends macht er sich auf, um Jesus zu begegnen und persönlich mit ihm zu sprechen. Und dann kommt er zu ihm und dann fragt er ihn, wird in Johannes 3 beschrieben, wie ist denn das jetzt mit dem, dass das lebendig wird? Wie sieht denn das aus? Wie soll denn das funktionieren, dass das auf einmal lebendig wird? Wie soll denn diese Erneuerung vonstatten gehen? Wie ist das denn mit dieser Wiedergeburt? Das komische Wort, von dem ihr da redet. Ich kann doch nicht in den Bauch meiner Mutter zurückkriechen und dann wieder von Neuem geboren werden. Wie sieht das aus? Und Jesus antwortet daraufhin, Johannes 3, Vers 8, den Vers habe ich euch mitgebracht. Da heißt es, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Jesus sagt ihm, der Schlüssel ist, aus dem Geist geboren zu werden. Damit wird es lebendig. Spannend ist, das Wort für Wind und für Geist, also erste Zeile, letzte Zeile, ist dasselbe Wort. Pneuma. Ja, das kennen wir im Deutschen auch. Pneuma ist der Wind und es ist der Geist. Es ist eigentlich ein und dasselbe. Und Jesus bringt dieses Beispiel zu sagen, du kannst es gleichsetzen. Genauso wie das mit dem Wind ist, so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Der Wind, der Geist, er weht, wo er will. Was möchte Jesus mit dieser Aussage über den Heiligen Geist sagen? Dass der Heilige Geist willkürlich ist? Dass Gott willkürlich ist? So nach Lust und Laune? Egoistisch, wie es ihm gerade passt? Oder gar zufällig? Wo Schicksal? Manchmal verstehen wir das so. Aber das griechische Wort, was hier steht für wollen, meint eigentlich wünschen. Begehren, beabsichtigen, gefallen haben. Der Wind weht da bei dem, was er sich wünscht, bei dem, was Gott begehrt, bei dem, wo Gott Gefallen daran hat. Da weht der Wind. Was wünscht sich Gott? Was ist sein Wille? Natürlich steckt in diesem Satz, in diesem Vers auch drin, dass du den Wind, also den Geist Gottes genauso wenig kontrollieren kannst wie den Wind. Das ist klar. Wir können den Wind nicht kontrollieren. Manchmal würden wir das gerne, aber es funktioniert nicht. Und genauso wenig können wir den Geist Gottes kontrollieren, dass er tut, was wir wollen. Und trotzdem ist es nicht willkürlich. Jesus lebte am See Genezareth. Und wenn Jesus das Beispiel mit dem Wind bringt, dann weiß er, was er tut. Der See Genezareth war bekannt dafür, oder ist es immer noch, dass er so ganz besondere Winde hat, so Fallwinde, die unberechenbar sind, die auf einmal kommen und auf einmal da sind. Deshalb fuhr zur Zeit Jesus auch niemand mit dem Segelboot raus auf den See, weil man es ja nicht kontrollieren konnte. Nein, stimmt nicht. Überhaupt nicht. Natürlich sind die mit dem Segelboot auf den See gefahren. Natürlich war das auch das Bewusstsein von Jesus, was er hatte, als er davon sprach. Natürlich wollte er nicht sagen, den Wind kannst du nicht kontrollieren, halt dich lieber fern. Lass den mal wehen, wo er will und geh mal ganz woanders hin, das bringt sowieso nichts. Jesus sagt nicht, haltet euch fern, sondern er sagt, nehmt euch ein Beispiel an dem Wind. So wie ihr mit dem Wind umgeht, so könnt ihr auch mit dem Heiligen Geist umgehen. Damals gab es wahrscheinlich zwei Arten, wie man sich auf dem See fortbewegen konnte. Ja, das eine war Menschenkraft mit dem Ruder. Im Zweifel gegen den Wind. Umso anstrengender. Das zweite war eben die Windkraft. Also ein Segel zu spannen und den Wind zu nutzen, um von der einen auf die andere Seite zu kommen. Heute haben wir noch eine dritte Kraft, die Maschinenkraft, die das dann alles macht, egal, da muss ich nicht mal nach dem Wind gucken, die Maschine läuft, die fährt schon hin. Und ich glaube, wir neigen in unserem Glaubensleben auch manchmal dazu, auf Nummer 1 und 3 zu setzen. Also entweder auf die Menschenkraft, auf meine Power, das, was ich kann, oder eben auf die Maschinenkraft, und die ist im Religiösen eher so das System. Ja? Die Religion, die Institution Kirche oder was auch immer. Oder so, wir haben so unsere Vorlagen, wie das funktioniert, unsere Muster, und da halten wir uns dran und dann funktioniert doch schon alles. Ja, das kennen wir, Ja, genau, das sind die beiden Dinge, die wir kontrollieren können. Menschenkraft können wir kontrollieren. Ja, irgendwann haben wir keine mehr, dann ist es aus. Aber ja, wir können so viel geben, wie wir haben. Bei dem System ist es auch so. Wir machen uns unser Muster so, dass es funktioniert, dass wir die Kontrolle haben. Aber bei der Windkraft ist es eben genau nicht so. Die kann ich nicht kontrollieren. Die kann ich nicht stärker machen oder schwächer machen. Die muss ich so nehmen, wie sie ist. Und lernen, damit umzugehen. Ich glaube, Pfingsten lädt uns dazu ein, zu prüfen, was ist der Antrieb in deinem Leben? Was bringt die Kraft in dein Leben hinein? Was steuert dein Leben? Bist du das mit deiner Energie? Ist es das System, die Gesellschaft, in der wir leben, mit den Zielen, mit den Werten, mit den Dingen, die man so macht? Oder gibt es da eine Komponente, die heißt Geist Gottes? Und Pfingsten lädt uns auch dazu ein, zu lernen. Zu lernen, mit diesem Geist, mit diesem Wind unterwegs zu sein. Ich habe euch hier was mitgebracht. Das ist ein Basic Windsurfing Certificate. Habe ich vor dieses Jahr genau 30 Jahren habe ich das gemacht. Eine internationale Windsurfing-Grundschein sozusagen, um Windsurfen zu dürfen und das auch so ein bisschen zu können zumindest. Hatte damals die Gelegenheit dazu, diesen Kurs zu machen, diese Schulung zu machen. Und genau, das war nett, da hat man viel gelernt so an Regeln, wie das geht und Knoten machen, das man auch, damit man nicht irgendwo wegschwimmt, aber eben auch, wie ich mein Segel in den Wind halte, wie ich mit dem Wind umgehe, um mir den Wind nutzbar zu machen, um mit dem Wind fahren zu können. Und zwar nicht nur in die Richtung, in die der Wind bläst, sondern durchaus auch dahin, wo ich hin möchte. Das geht nämlich. Lasst uns mal schauen, was es braucht. Lasst uns mal schauen, was es braucht, um den Wind zu nutzen. Und zwar anhand der Geschichte von Pfingsten. Anhand dessen, wie die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu sich verhalten. Der erste Punkt, den ich dazu mitgebracht habe, heißt ins Wasser. Ins Wasser. Beim Surfen, egal ob mit oder ohne Wind, ist es so, du musst erstmal ins Wasser gehen, um fahren zu können. Ja, ihr seht dieses Bild hier. Du musst in das Nass hinein, um dann auf dein Board steigen zu können, um losfahren zu können. Sonst funktioniert es nicht. Die Gefahr ist ganz oft, ich glaube auch in unserem in dem Glaubensleben, auch was den Heiligen Geist angeht, dass wir in der Position, wo diese Kamera ist, vielleicht sitzen bleiben. Am Strand. Wir hocken am Strand, ich weiß nicht, ob habt ihr im Urlaub auch schon mal gemacht. Oder? Du sitzt am Strand und guckst diesen Surfern zu. Ob die jetzt mit Segel oder ohne, ist ja erstmal egal. Aber die da im Wasser unterwegs sind und denkst, oh, das ist super schön, das gucke ich mir an, da bin ich dabei. Du filmst es vielleicht sogar und heutzutage teilt man auch noch. Und du redest drüber und vielleicht kennst du die Leute sogar, die da mit dem Surfboard unterwegs sind. Und wenn die rauskommen, dann unterhältst du dich mit denen, wie es denn war und bist mit denen unterwegs und so. Aber selber bist du noch nie auf dem Board gestanden. Du bist voll der Experte geworden in das, was da alles ist. Du hast alles gelernt, hast alle Bücher gelesen, aber du hast selber noch nie auf dem Board gestanden. Und ich glaube, manchmal ist es so, wenn wir über den Heiligen Geist reden und über diesen Wind, dann neigen wir dazu zu erzählen, was andere erlebt haben mit diesem Heiligen Geist und wie toll das doch ist. Und wir lesen Bücher und gucken Filme und alles Mögliche, aber wir waren selbst noch nie drin. Und es gibt eine Voraussetzung. Und die heißt, ich muss erst mal ins Wasser gehen. Ich muss ins Wasser gehen. Was bedeutet, ins Wasser zu gehen? Es bedeutet, da ist es kalt, da ist es nass. Das ist mitunter vielleicht nicht meine Komfortzone. Also gerade da, wo man surft, ne, ist das Wasser meistens nicht so, dass es so ein Badewannending ist, weil das funktioniert nicht. Da gibt es keine Wellen, da gibt es keinen Wind, sondern du gehst ins Wasser, du hast vielleicht einen Neoprenanzug an, aber spätestens, wenn du auf dem Board stehst, merkst du, es ist kalt. Ich bin nass und es weht. Die Nachfolger von Jesus, sie waren an Pfingsten außerhalb ihrer Komfortzone. In diesem Räumchen. In Jerusalem, der Ort, wo 50 Tage vorher Jesus verhaftet und gekreuzigt wurde. Sie wussten nicht, was mit ihnen ist. Sie hatten Angst. Sie hatten Angst, dass auch sie verhaftet werden, eingesperrt werden. Sie wären wahrscheinlich lieber woanders gewesen als in dieser Stadt. Es war ungewiss, was aus ihnen wird, wie die Bevölkerung auf sie reagieren wird. Sie hatten alles aufgegeben, um Jesus zu folgen. Jetzt waren sie arbeitslos, zukunftslos. Sie hatten vielleicht noch Trauer. Trauer darüber, dass einer, der 3 Jahre mit ihnen unterwegs war, Judas, sie verraten hatte und sich dann umgebracht. der nicht mehr bei ihnen war. Hatten Fragen, sicherlich immer noch viele Fragen. Sie schleppten auch immer noch Dinge mit sich rum, wie Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hatte, es wie Versagen angefühlt hat. Er groß getönt hatte im Vorfeld und am Schluss war nichts dahinter. Aber sie hatten auch was Gemeinsames, nämlich eine gemeinsame Liebe, die sie entdeckt hatten. Eine gemeinsame Liebe, ein Vertrauen zu Jesus. Und sie erkennen in diesem, wie sie da sind, ihre Leere. Sie merken, dass sie selbst nicht die Ressourcen dafür haben, um das zu tun, was sie tun sollen. Das, was Jesus ihnen gesagt hat, geht an die Enden der Erde und verkündigt die frohe Botschaft. Sie merken, wir haben es nicht, aus uns heraus können wir es nicht. Sie müssen sich ganz auf Gott verlassen. Das bedeutet ins Wasser gehen. Ich hatte letzte Woche die Gelegenheit, auf einem sehr schönen Konzert zu sein, von so virtuosen Gitarrenmusikern. Und einer, der dabei ist, den kenne ich auch schon ein bisschen länger, das ist der Steph McLeod, ein Schotte, der Christ ist seit einigen Jahren und auch viel Lobpreis macht. Wer Celtic Worship oder sowas kennt, der kann ihn da auch hören. Er macht ganz tolle Musik, spielt toll Gitarre, aber noch viel entscheidender bei ihm ist eigentlich, wenn er anfängt zu singen. Dann hast du das Gefühl, dann öffnet sich irgendwas, was man nicht erklären kann. Und wer seine Geschichte kennt, der weiß, dass er sehr viel Zerbruch erlebt hat in seinem Leben. Der drogen- und alkoholabhängig war, also obdachlos war, auf der Straße gelebt hat und so weiter und so fort. Und immer wieder auch kämpft mit diesen Dingen. Das ist nicht einfach rum. Gerade die Corona-Zeit hat ihn wieder ziemlich zurückgeworfen und er musste wieder neu anfangen. Aber Jesus hat ihn da rausgeholt. Und wenn er anfängt zu singen und seinen Mund aufmacht und Gott die Ehre gibt in seinen Liedern, dann spürst du Gottes Gegenwart. Das ist so krass. Warum? Er hat selbst die Antwort gegeben. In einem seiner Lieder singt er nämlich, "The answer is surrender." Die Antwort ist, sich ergeben. Die Antwort ist, sich ergeben. Nicht zu kämpfen, nicht die Fassade aufrechtzuerhalten, nicht irgendwie zu meinen, ich muss für irgendwas, für meinen Status oder was auch immer sorgen, sondern sich ergeben und sagen, so bin ich. Mit all der Schwäche, die ich habe, mit all dem Zerbruch, der in meinem Leben ist, so bin ich und genauso komme ich zu dir, Gott. Und genau das bedeutet, in Bezug auf den Heiligen Geist ins Wasser zu gehen. Die Komfortzone zu verlassen und sich zu ergeben. Also wenn du den Antrieb des Heiligen Geistes in deinem Leben spüren möchtest, wenn du seine Kraft nutzen willst, dann beginn damit, dich zu ergeben. Ehrlich zu sein. Ganz aufzumachen. Ihm alles zu geben. Und der zweite Punkt, er heißt im Wind. In den Wind hinein. Beim Surfen, beim Windsurfen und beim Segeln gibt es Regeln. Verkehrsregeln, könnte man sagen. Eine davon ist nicht rechts vor links. Weil auf dem Wasser ist es egal, wo rechts und links ist. Auf dem Wasser ist es wurscht. Es interessiert keinen, wo rechts und links ist. Entscheidend ist, von wo der Wind kommt. Die Verkehrsregeln auf dem Wasser beim Segeln entscheiden daran, von wo der Wind kommt. Es gibt die Regel Lee vor Luv. Ja? Also Lee, die windabgewandte Seite, Luv, die windzugewandte Seite. Das heißt, der mit dem Wind im Rücken fährt, hat Vorfahrt. Der versucht, gegen den Wind irgendwie vorwärts zu kommen, der muss warten, damit der andere mit der ganzen Kraft vorbeifahren kann. Wenn ich nicht weiß, von wo der Wind gerade kommt, wenn ich mich nicht vom Wind sozusagen ausrichten und orientieren lasse, dann wird das mit dem Windsurfen und mit dem Segeln eher nichts. Beim Windsurfen mache ich das so, ich steige so wie der junge Mann da gerade, du stehst auf dein Board und eigentlich nimmst du erstmal diesen Mast in die Mitte und dann hältst du das Segel einfach mal fest, nur mit einer Hand und dann wirst du schon sehen, wie dein Board anfängt sich zu drehen. Und wenn ich dann das Segel nach hinten mache, dann werde ich vom Wind weggedreht. Und wenn ich das Segel nach vorne kippe, dann werde ich mit der Spitze in den Wind hineingedreht. Das ist ganz einfach. Muss man gar nicht verstehen, wie es geht. Man muss es einfach nur machen. Du musst einfach nur machen und dein Segel in die Hand nehmen und dann warten, bis der Wind dein Board ausgerichtet hat. Und dann kannst du losfahren. Die Nachfolger, sie waren zusammen im Raum. Wie lange? Ich weiß es nicht genau. Sie waren einfach da. Sie haben nichts gemacht. Sie waren einfach da und warteten. Sie nahmen sich Zeit zum Orientieren, sich orientieren zu lassen. Sie gaben Gottes Geist, dem Heiligen Geist, Zeit, ihr Board zu justieren. Ich brauche Zeit für Gott. Wenn ich diese Kraft in meinem Leben erfahren will, wenn ich mit dem Heiligen Geist unterwegs sein will, dann muss ich ihm die Zeit dafür geben, mich auszurichten, ein Gespür dafür zu kriegen, mich orientieren zu können. Vielleicht ist das Gebet für dich oder Stille. Einfach nur still sein. Manch einer setzt sich vielleicht in eine Kirche, die tagsüber offen ist. Einfach nur reinsetzen und Gottes Gegenwart wahrnehmen. Vielleicht ist es die Natur oder ein Buch, was du liest. Es ist, glaube ich, nicht entscheidend, was es ist, was du tust. Entscheidend ist, dass du ein Bewusstsein dafür hast, dass Gott jetzt da ist und ihm die Zeit gibst, dich auszurichten. Gott bewegt sich. Gott bringt in Bewegung. Voller Kraft. Kraft, die nicht von dieser Welt ist. Und das ist nicht irgendwie gemacht oder manipuliert oder irgendwie künstlich erstellt. Für die Jünger damals war dieses Brausen und dieses Feuer, also dieses Hören und dieses Sehen, glaube ich, ganz entscheidend. Denn das Feuer, was sie sehen, das, was sie wahrnehmen, das verwandelt ihre Ängste in Mut. Es ermöglicht ihnen, in Sprachen zu sprechen. Ich glaube, ohne diesen ermutigenden Zeichen, die sie da erleben, hätten sie den Mund vielleicht nie aufgemacht. Wären die nie auf die Straße gegangen und hätten angefangen zu reden. Hätten nie erlebt, dass da auf einmal jemand auf der anderen Seite ist, der die versteht. Dass Gott hier gerade am Werk ist und was tut. Es braucht diese Ausrichtung. Es braucht dieses von Gott zu spüren und zu merken, er ist da. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Und dann nämlich loszugehen. In Fahrt. In Fahrt zu kommen. Loszulegen. Die Kraft in das Segel lassen. Ja? Wenn ich das Segel ranziehe, wenn ich das Segel dazu mache hinten, dann kommt mehr Kraft rein. Fliegt die nicht vorbei und prallt ab, sondern dann wird es schnell. Und wenn ich dann meinen Schritt vom Mast aus der Mitte wegbegebe und ein bisschen nach hinten gehe, dass der Widerstand vom Brett geringer wird, dann kommt so richtig Kraft rein in dieses Board. Und das fühlt sich großartig an. Ja, ich bin lange nicht mehr Wind gesurft. Ich hatte damals dann vor 30 Jahren, als ich das gemacht habe, da Jahre später nochmal die Möglichkeit, auch auf größeren Meeren mit größeren Segeln zu fahren und nicht nur auf einem See. Das ist schon echt krass, was da für eine Kraft reinkommt. Und wenn du dann da Geschwindigkeit aufnimmst und über diese Wellen drüber fliegst, ein unglaublich cooles Gefühl. Die Nachfolger Jesu, sie taten das. Sie taten das, was Jesus wollte vor allen Dingen. Sie machten sich bereit, ihren Auftrag zu leben. Deshalb waren sie ja überhaupt da. Was war ihr Auftrag? Jesus hatte ihnen gesagt, geht hin in alle Welt. Ruft die ganzen Völker in die Nachfolge. Macht sie zu den Jüngern. Verkündet ihnen die versöhnende Botschaft vom Reich Gottes. Nehmt sie in die Gemeinschaft auf. Kümmert euch um sie. Und darin erfahrt dann meine Gegenwart, die Gegenwart und die Kraft Gottes. An Pfingsten beginnen sie ihren Auftrag zu leben. An Pfingsten starten sie. Sie gehen los. Das ist die Geburt der Gemeinde. Ich glaube, das ist auch ganz entscheidend für uns als Gemeinde. Meines Erachtens ist die Geburt der Gemeinde nicht, dass da 30 Menschen zum Glauben kamen und das jetzt irgendwie eine große Menge war, die man irgendwie organisieren musste. Sondern der Beginn von Kirche, der Beginn von Gemeinde ist, dass da die Menschen, die mit Gott unterwegs sind, anfangen, ihren Auftrag zu leben und Gott seine Kraft hineingibt. Das ist Gemeinde. Da beginnt Gemeinde. Sie gehen los. Sie lassen sich in Bewegung bringen und erfahren darin die Kraft des Geistes. Der Heilige Geist ist der Geist der Sendung. Und wir haben einen Auftrag. Wir haben den Auftrag, Leben weiterzugeben. Vielleicht auch manchmal Leben zu wecken. Der Heilige Geist will uns Mut machen, aus uns herauszugehen. Wir gehen nicht, weil wir es besser wissen. Nein, wir gehen, weil wir das Leben geschmeckt haben. Das ist ganz entscheidend. Wie will ich zu den Menschen gehen und ihnen davon zu erzählen, wie gut das tut, Gott zu begegnen, wenn ich ihm selbst nicht begegnet bin? Wie will ich jemand Windsurfen beibringen, wenn ich selbst nie auf dem Board gestanden habe und mit dem Wind gefahren bin? Es wäre eigentlich eine gute Fortsetzung unserer liturgischen Feier, genannt Gottesdienst heute Morgen. Wenn wir heute an Pfingsten ganz bewusst auf Menschen zugehen würden, von denen uns Barrieren trennen. Im Vertrauen darauf, dass der Geist diese Barrieren schon überwunden hat. Ich wünsche dir, dass Pfingsten für dich ganz persönlich wird. Vielleicht keine neue Erkenntnis im Sinne von, ich habe ein bisschen mehr verstanden, wer dieser Geist ist. Also weg von diesem, ich sitze am Strand und beobachte und lerne Windsurfen, sondern hin zu dem, ich erlebe etwas davon. Ich werde Teil davon, von dem, was da passiert. Und ich fasse dir diese drei Punkte nochmal zusammen, die dir dabei helfen können. Das erste ist, komm ins Wasser. Komm ins Wasser. Ergib dich. Mach auf. Lass zu. Und vertraue Jesus. Der Geist manipuliert dich nicht. Du brauchst keine Angst davor zu haben. Du kannst ihn nicht kontrollieren, aber er manipuliert dich nicht. Wenn es von Gott ist, ist es gut, oder? Wenn Gott das für dich hat, dann ist es gut. Im Abendmahl, das wir gleich zusammen feiern werden, ist das auch die Gelegenheit, das zum Ausdruck zu bringen. Und das Zweite ist, stell dich in den Wind. Oder in unserem Fall vielleicht, stell dich in den Geist. Im Wind stehen wir oft genug in unserer Gesellschaft. Ja, gegen Wind gibt es genug. Wenn wir uns positionieren, wenn wir irgendwie was machen, aber ich meine den anderen Wind. Gib dem Heiligen Geist Raum. Gib ihm die Möglichkeit, gib ihm Zeit, dich in eine gute Position zu bringen. Dich bereit zu machen, dich auszurüsten. Und als Drittes, nimm Fahrt auf. Warte nicht, bis alle Umstände passen. Bis es von alleine geht. Sondern geh los. Geh los und lebe den Willen Gottes. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir, dass du den Heiligen Geist gesandt hast. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in dieser Welt bist, unterwegs bist und dass du mit Kraft unterwegs bist. Dass du wehst, wo du willst. Und dass es nicht willkürlich ist, sondern dem Willen Gottes entspricht. Und ich danke dir, dass wir andocken dürfen an diesen Wind, dass wir hinein dürfen in diesen Wind und mit dir Fahrt aufnehmen dürfen, in Bewegung kommen dürfen. Dass dieses Reich Gottes schon jetzt hier in dieser Welt und in unserem Innern lebendig werden darf. Und ich bete jetzt um Mut dir zu begegnen, um Mut ins Wasser zu gehen und uns in den Wind zu stellen und dann loszufahren. Jesus, ich bitte dich jetzt um die Erfahrung deines Heiligen Geistes. Und dass du uns mit Brausen oder Feuerzungen oder vielleicht auch irgendwas ganz anderem in unserem Herzen berührst und zeigst, welcher Schritt für uns dran ist. Nein, ich möchte mich nicht damit zufrieden geben, wie es gerade ist, sondern ich glaube, du hast für jeden von uns, ganz egal, wo wir auf unserer geistlichen Reise stehen, wie lange wir damit schon unterwegs sind, du hast für jeden von uns etwas, wo du uns wieder ganz neu diese Erfahrung, diese wundervolle Erfahrung des Unterwegsseins mit dir zeigen möchtest. Jetzt ist die Zeit dafür. Jetzt ist der Raum. Amen. Wir feiern Abendmahl. Wir feiern Abendmahl und im Abendmahl kannst du das Ergeben zum Ausdruck bringen. Wenn du zum Abendmahl kommst, dann sagst du, ich brauche die Gnade und die Erlösung von Jesus Christus. Alleine kann ich es nicht. Wenn du zum Abendmahl kommst, dann ist das dein Statement. Und ich möchte das. Ich möchte das zum Ausdruck bringen. Und wenn du zum Abendmahl kommst, dann bedeutet das auch zu sagen, und ich gebe die Kontrolle ab. Ich möchte mich von dir, allmächtiger Gott, leiten lassen. Du sollst die Kontrolle über mein Leben haben. Ich vertraue dir voll und ganz. Und wenn du zum Abendmahl kommst, dann sagst du auch das Dritte. ich möchte gefüllt werden. Ich möchte gefüllt werden von dem, was du heute für mich hast, damit ich deinen Willen leben kann. Du bist eingeladen, wenn du das möchtest, wenn du diese Dinge unterschreibst, dann jetzt gleich nach vorne zu kommen. Wir werden Lieder dabei singen, die Mitarbeitenden, die stehen hier vorne, die reichen dir Brot und Saft, sprechen dir das Abendmahl zu und du darfst es einnehmen. Du hast auch die Gelegenheit, während dieser Zeit des Lobpreises, links und rechts stehen zwei Beter, da die Yvonne, da der Tobi, glaube ich, die gerne für dich beten, dich segnen. Vielleicht hast du an einem dieser Punkte gemerkt, oh Mensch, ja, hier komme ich nicht weiter. Hier sitze ich am Strand oder wo auch immer. Dann sprich kurz aus, lass für dich beten oder hol dir einfach einen Segen ab. Sag, ich weiß gar nicht, was, ich habe gar kein besonderes Anliegen, aber ich möchte, dass du mich segnest. Und jetzt lasst uns Abendmahl feiern. Wir feiern es so, wie in Gedenken daran, wie Jesus es mit seinen Jüngern gefeiert hat. In der Nacht, als er verraten wurde. Als er das Brot nahm, es brach, Gott dankte und seinen Jüngern gab und sagte, das ist mein Leib. Und danach den Kelch. Und er dankte Gott und gab ihn seinen Jüngern und sagte, und das ist mein Blut. Das Blut, das vergossen ist zur Vergebung der Sünden, damit ihr frei seid, damit ihr erlöst seid, damit das, was ihr mit euch rumschleppt, euch nicht klein halten muss. Und damit dieser neue Bund, dieser lebendige Bund, diese Beziehung zu Gott offen ist und ihr darin leben könnt. Ihr seid eingeladen. Schmeckt und seht, wie gut, wie freundlich unser Herr ist.